Wir lesen die Verse 21 bis 39. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie ihr sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich! Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Gottes Wort. Amen. Ich bin sehr glücklich, dass wir ab jetzt ein paar Heilungswunder besprechen. Nicht nur, weil ich selber eins brauchen kann. Stehe hier vor mit der Schlinge im Arm. Wie ihr wisst, habe ich am Donnerstag einen Unfall gehabt. Und freue mich auf die nächste Zeit, wenn wir diese Heilungswunder miteinander betrachten. Und eine Frage, die ich auch dabei besprechen werde, wahrscheinlich in der nächsten Predigt, ist: Wenn Jesus damals so viele Heilungswunder tat, was ist damit heute? Was ist mit meiner Migräne? Was ist mit meiner ausgekugelten Schulter? Was ist mit meiner Diabetes oder was auch immer? Glaube ich nicht genug? Was ist da mit mir los? Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir werden dieses Thema Krankheit und Heilung da auch vertiefen. Aber heute steigen wir damit ein, mit diesem Tag im Leben Jesu. Vielleicht ist euch das beim Lesen aufgefallen. Dieser Text ist etwas länger und ich habe ihn so genommen, weil es ein einziger Tag ist im Leben Jesu. Vom Anfang des Tages, wo er in die Synagoge geht, bis zum Anfang des nächsten Tages, wo die Sonne wieder aufgeht. Für die Juden war ein Tag von Sonnenaufgang bis Untergang, der nächste Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, und da begann der nächste Tag. Wir betrachten heute einen Tag im Leben Jesu. Und der Evangelist Markus zeigt uns, dass dies nicht nur irgendein Tag war, sondern es war der Tag, an dem Jesu Dienst Fahrt aufnimmt. Dieser Tag macht ihn zum lokalen Stadtgespräch. Beginnend mit dem Auftritt in der Synagoge in Kapernaum wird Jesus zum lokalen Großereignis. Am Anfang dieses Tages ist er irgendein Jude in der Synagoge. Die meisten kennen ihn vielleicht auch nicht. Aber am Ende dieses Tages strömen ihm die Menschenmassen zu. Der Grund dieser Begeisterung ist sehr einfach. Jesus Dienst, das, was er tut, ist vor allem eines an diesem Tag: Heilung. in verschiedensten Formen. Dämonenaustreibung, Fieberheilung, andere Krankenheilung, wir wissen es gar nicht. Aber es ist Heilung. Und auch der Evangelist Markus stellt diese Heilungen an den Anfang. Wenn ihr weiterlest, ab Kapitel 40 haben wir die Heilung eines Aussätzigen, Kapitel 2 die Heilung eines Gelähmten. Heilung steht am Anfang dieses Dienstes. Warum, das werden wir später noch sehen. Unser Text heute berichtet von 3 Heilungswundern. Das erste ist die Dämonenaustreibung in der Synagoge von Kapernaum. Das zweite Heilungswunder ist im Haus der Haus des Petrus, nämlich die Heilung der Schwiegermutter. Und das dritte Heilungswunder ist quasi die Massenheilungsveranstaltung der ganzen Stadt. Diese 3 Heilungswunder offenbaren uns Jesus jeweils in ganz anderen Facetten. Wir lernen Jesus immer etwas anders kennen und auch die Reaktion auf ihn. Und aus diesen 3 Heilungswundern möchten wir lernen, wie das Evangelium vom kommenden Gottesreich in die Welt dringt. Bevor wir nun einsteigen und uns einzeln diese 3 Heilungswunder an diesem Tag anschauen, möchte ich mit euch am Anfang so einen Überblick über diesen Tag im Leben des Sohnes Gottes bekommen. Ich möchte nicht vor Bäumen den Wald aus den Augen lassen, sozusagen. Und so treten wir mal einen Schritt zurück und betrachten dieses Bild erstmal aus der Ferne, ohne auf die Details einzugehen. Und fragen uns, wie sieht so ein Tag im Leben des Messias aus? Ich möchte 2 Punkte erwähnen, die hier am Anfang wichtig sind, die wir nicht übersehen sollten. Der erste ist folgende. Das, was wir hier sehen im Kontext des ganzen ersten Kapitels, könnte man überschreiben mit: Jeschua zieht in den Krieg. Jeschua ist ja Jesus echter hebräischer Name. Jeschua sagte man zu ihm auf der Straße. Jesus ist nur die griechische Form davon, die im Neuen Testament erhalten ist. Und wenn ihr das Alte Testament gelesen habt, kennt ihr vielleicht einen anderen berühmten Jeschua oder Jehoshua, der gleiche Name. Das war nämlich der Anführer der Israeliten, Josua. Josua und Jesus haben den gleichen Namen. Sie sind Namensvetter und das ist kein Zufall. Josua ist bekannt dafür, dass er nach Moses Tod das Volk Gottes über den Jordan brachte, die Stadt Jericho einnahm. Dann rief er die 12 Stämme Israels zusammen und zog in das gelobte Land ein. Er besiegte die Kanaaniter, die Feinde Israels, und baute Gottes Reich auf. Gottes israelitisches Reich, eine politische Nation. Genau dasselbe tut Jesus. Nach der Berufung der ersten 4 der 12 Jünger begibt sich Jesus jetzt auf das Schlachtfeld und fängt an, die Feinde Gottes auszutreiben und das Königreich Gottes im Feindesland zu errichten. Die Juden zu Jesus' Zeit erwarteten, dass der Messias Israel von der Herrschaft der Römer befreit, dass der kommt mit einer großen Armee und einen Krieg anzettelt. Aber diese Heilungswunder zeigen uns eine Sache. Jesus ist ein Josua. Jesus wird kommen und gegen die Feinde kämpfen. Aber es sind nicht die Feinde, die Römer, sondern es sind die wahren Feinde Gottes, Satan und seine Horden. Jesus kommt auch nicht, um Land zu gewinnen. Jesus kommt, um Menschen zu gewinnen. Den Dämonenbesessenen, die Schwiegermutter, die Stadt Kapernaum. In ihnen, in Menschen, bricht das Gottesreich an. Nicht als politische, sondern als geistliche Realität. Das ist so bedeutsam über diese Heilungswunder. Im Gegensatz zum Feldherrn Josua gibt es auch keine Schlachten. Es gibt kein Ringen zwischen dem Teufel, also zwischen dem Dämon und Jesus. Zwischen dem Fieber und Jesus. Wir lesen von keinen geistlichen Schlachten. Es gibt nur Siege. Jesus spricht ein Wort und der Sieg ist sein. Kampflos fliehen Dämonen, Krankheiten. Alles macht dem neuen König Raum. Nichts Menschliches bremst den Siegeszug. Alles ist ihm untertan. Er ist wahrhaftig der König Israels. Er ist Gottes Sohn, der starke Gott, der Friedefürst Immanuel. Gott ist mit uns. In ihm wird es Realität. Er baut Gottes Reich in Menschen. Das ist das Erste, was wichtig ist zu sehen, wenn wir diesen Tag betrachten. Das Zweite, was wichtig ist zu sehen, ist, dieser Tag hat eine Dynamik, die zwischen zwei wichtigen Punkten von Jesu Dienst schwankt, nämlich Lehre und Heilung. Am Anfang steht Jesus auf in der Synagoge und lehrt. Am Ende muss er vor den Menschenmassen fliehen, ja sogar entscheiden, fortzuziehen aus Kapernaum. Jesus' Dienst an diesem Tag besteht aus zwei Teilen, Lehre und Heilung. Beides erstaunt die Volksmenge. Wir lesen in Vers 22, sie erstaunten über seine Lehre. Das war auch etwas, wo sie erstaunten. Doch man muss halt ehrlich sagen, dass es eine Sache von diesen zwei Dingen, von Lehre und Heilung gab, was die Menschen mehr begeisterte als die andere. Wenn ich euch frage, warum folgten ihm die Menschenmassen? Wollten sie mehr Lehre hören? Hatten sie Sehnsucht nach Jesu Predigt? Konnten sie gar nicht genug bekommen von Gottes Wort? Nein, das ist nicht der Fall. Jesus wird zum Massenphänomen, weil er kranke Menschen auf wundersame Weise heilen kann. Deswegen folgen ihm die Massen. Am Ende geht es nicht mehr um Lehre. Und paradoxerweise sind die Leute so sehr vom Heiler Jesus fasziniert, dass sie den Lehrer Jesus nicht mehr sehen. Ich werde zu diesem Punkt später noch mehr sagen, aber es ist wichtig, dass wir die Dynamik dieses Tages erkennen. Am Ende dieses Tages zieht Jesus fort und sagt, ich muss in die anderen Orte gehen, damit ich dort verkündige. Das ist es. Damit ich dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sieht den Schwerpunkt seines Dienstes in der Verkündigung, in der Lehre. Und nicht in den vielen, vielen Heilungen, dass er rumgeht und sagt, ich mache alle Menschen gesund. Das ist ein Teilaspekt seines Dienstes. Der Kern ist die Lehre, dass er Menschen, wie wir vorhin gesagt haben, die Wahrheit wird euch frei machen. Und diese Dynamik müssen wir erkennen. Ja, am Anfang die Lehre und am Ende ist davon nichts mehr übrig, die Menschen folgen ihm. Man könnte fast sagen, die Wunder fressen die Lehre auf. Die Sozialdiakonie überwältigt den Predigtdienst. Beides natürlich gehört zum Gottesreich, aber die Menschen sehen nur eines. Und deswegen muss Jesus weg und weiterziehen, denn er ist gekommen, Vers 38, um zu verkündigen in ihren Synagogen. Darum ist er gekommen. Nun haben wir ein bisschen mit Abstand diesen Tag betrachtet. Erstens, warum diese ganzen Heilungswunder? Weil es die Landnahme Jeschuas ist. Die Landnahme Jeschuas, nicht politisch, sondern im Menschen. Und zweitens, dass wir uns diese Dynamik von Lehre und Heilung angeschaut haben. Lasst uns nun zu den drei Heilungswundern dieses Tages kommen und Jesus darin besser kennenlernen. Mein erster Punkt wird sein, diese Dämonenaustreibung in der Synagoge von Kapernaum näher zu betrachten. Es ist Sabbat. Am Sabbat arbeitet niemand. Denn der Sabbat ist der siebte Tag und Gott hat geboten, dieser Tag soll geheiligt werden. Was genau das bedeutet, ist nicht so einfach. Die Juden hatten vielerlei Regeln entwickelt, was man an diesem Tag nicht tun durfte. Zum Beispiel, man durfte nur eine bestimmte Strecke weit reisen. Gibt es so ein paar lustige Schwierigkeiten. Was ist denn zum Beispiel mit einem Juden auf einem Schiff? Der kann ja nicht, ja, das Schiff, das fährt und es ist der Sabbat und er reist ganz gegen seinen Willen, obwohl er bleibt auf dem Schiff. Und dann haben sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten überlegt, wie können wir das denn machen am Sabbat? Dann haben sie sich da auch wieder Regeln ausgesetzt. Man darf reisen auf Wasser. Auf Wasser darf man weiterreisen. Nur auf Land darf man nicht reisen. Dann kam ein jüdischer Rabbiner mal auf die kluge Idee, weil er weit reisen musste am Sabbat, dass er sich auf seinen Esel setzte, darauf einen Wassersack legte und dann setzte er sich auf den Wassersack und sagte, nun reise ich ja auf dem Wasser und ich darf so weit reisen, wie ich will am Sabbat. Was ich damit sagen will ist, was genau es bedeutete, diesen Tag zu heiligen, war von vielen Rabbinern, von vielen Lehrern mit sehr vielen Extra-Regeln, mit sehr vielen Begleitverboten ausgelegt worden. Aber was wichtig ist, niemand arbeitete. Und deswegen treffen sich die Juden in der Synagoge, ihrem Versammlungsplatz. Sowas wie eine Kirche könnte man, so könnte man es heute vergleichen. Dabei sind sie. Ja, ab Vers 21 lesen wir nicht mehr von Jesus allein, sondern sie, nämlich die Jünger, die vier Jünger sind dabei. Sie folgen ihm nach. In Vers 22 lesen wir, dass Jesus einfach aufstand und lehrte. Was er lehrte, das wissen wir nicht genau, denn Markus ist ein Evangelist, der uns zeigt, was Jesus tut, nicht so sehr, was Jesus sagt. Wir können davon ausgehen, dass die Predigt Jesu, die Markus uns in Vers 15 gesagt hat, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, dass das Teil der Botschaft war. Das, was die Menschen vor allem, kannten, war die Predigt der Schriftgelehrten. Und Jesus' Predigt aber hatte etwas, was diese Schriftgelehrten nicht hatten. Wir lesen in Vers 22, dass die Leute erstaunt waren über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus' Predigt sprach die Menschen direkt an. Das Reich Gottes ist da, tu Buße, glaube an das Evangelium. Er wälzte keine Theologie, sondern sagte, das Königreich kommt und das hat mit dir zu tun, genau mit dir. Diese Predigt und alle anderen Predigten versuchen es, Jesus nachzuahmen. Diese Predigt hat mit dir zu tun. Alles andere wäre bloße Schriftgelehrsamkeit. Und wenn du heute als Zuhörer nicht aus dieser Predigt aufstehst und denkst, das, was ich heute gelesen habe, das hat irgendwie mit mir zu tun, wenn es dir nicht so geht, dann habe entweder ich meinen Job nicht gemacht oder du hast deinen Job nicht gemacht. Denn das müssen wir erkennen, dass Gottes Wort mit Vollmacht daherkommt. Und das erkennen die Leute und sind erstaunt. Doch wie gesagt, der Funke des Massenphänomens Jesus ist leider nicht Jesu Predigt. Die Leute kommen nicht plötzlich zu Jesus und tun Buße aufgrund des kommenden Gottesreiches. Wir lesen nichts von einer großen Erweckung in Kapernaum in Bezug auf den Glauben an das Evangelium. Wir lesen von einer Massenbewegung für Krankenheilung. Alles nimmt ihren Ausgangspunkt hier. Denn in dieser Synagoge ist ein Mensch mit einem Dämon. Der sitzt wahrscheinlich einfach unter den anderen, keiner weiß davon. Und dieser Dämon ist ein gefallener Engel, ein Geistwesen aus dem Heer des Teufels, der diesen Menschen so beherrscht haben musste, dass er sogar mit seiner Stimme sprechen konnte. Durch diesen Menschen fängt der Dämon plötzlich zu sprechen an. Und es ist erstaunlich, denn dieser Dämon weiß sehr gut darüber Bescheid, wer Jesus ist. Er weiß viel besser Bescheid als die Menschen um ihn herum, selbst als die Jünger. Der Dämon sieht Jesus nämlich als ein geistliches Wesen. Als Heiligen Gottes bezeichnet er ihn. Und er weiß, dass Jesus gekommen ist, nicht nur ihn, sondern alle teuflische Macht zu verderben. Deswegen sagt er, was haben wir mit dir zu tun? Er weiß, es geht um mehr als ihn selbst. Bemerkenswert ist, dass es keinen Kampf zwischen Gott und Teufel gibt. Jesus spricht ein Wort, der Teufel muss fliehen. Für den armen, besessenen Menschen fühlt sich das sicherlich anders an, so wie es sich eben für Menschen anfühlt, wenn ihnen ein sündiger Teil ihres eigenen Lebens entrissen wird, sei es Alkoholsucht, Gier, Unzucht und Begierde oder Faulheit. Der Kampf mag im Himmel schon gewonnen sein, aber der Mensch wird hin und her gerissen, wie es diesem Mann erging. Da steht, da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Der Kampf war schon gewonnen, als dieser Mann noch litt. Denke daran, was sich für dich manchmal anfühlt wie Kampf, mag bereits beschlossener Sieg und Triumph im Himmel sein. Was in diesem ganzen Heilungswunder deutlich wird, ist dieses: Jesus besitzt eine Autorität und eine Macht, die größer ist als das, was die Menschen bisher kannten oder geahnt haben. Jesus' Vollmacht in der Lehre und seine Vollmacht in der Austreibung erstaunen die Menschen. Es gibt keinen Kampf, es gibt nur Sieg, weil seine Macht so endlos groß ist. Der Dämon beugt sich demjenigen, der später bekennen wird, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus erscheint hier als Autorität voller Macht, größer als Schriftgelehrte, größer als Dämonen, doch unerkannt von Menschen. Was ist die Reaktion des Menschen und des Dämons auf Jesus, den vollmächtigen Heiler mit himmlischer Autorität? In einem Wort, die Reaktion ist Gehorsam. Jesus spricht und es geschieht. Der Dämon muss verstummen und er muss ausfahren. Er darf nicht sagen, was er will. Er darf nicht tun, was er will. Und ich möchte dich fragen, verstehst du, dass das auch dich betrifft? Weißt du, dass Gehorsam etwas ist, was auch dich betrifft? Ich glaube, niemand wusste, dass dieser fromme Mann inmitten der Anbeter in der Synagoge vom Teufel besessen war. Sonst hätte man ihn wohl schon rausgeschmissen. Er saß da mitten unter ihnen und in ihm drin war dieses andere, von dem niemand wusste. Ich weiß nicht, ob es solche dunklen Ecken auch in deinem Leben gibt. Ecken, über die du dich nicht traust zu sprechen oder nachzudenken. Ecken, von denen niemand wissen darf. Aber du musst verstehen, Jesus hat einen Anspruch selbst auf diese dunkelsten, privatesten Ecken deines Lebens. Dorthin zu sprechen und zu sagen, das muss raus. Gerade das muss raus. Das muss fliehen und vergehen und das muss von dir weg, denn es gehört nicht zu dir. Es ist vom Teufel in dich gelegt. Das bist nicht du. Und Gehorsam ist die einzige Antwort, die diesem Ruf gerecht wird. Das ist keine Schriftgelehrsamkeit, keine theoretische Spekulation. Das ist die Realität, die dich betrifft. Jesus hat Vollmacht und Autorität über dein Leben, es aufzubauen oder auch Teile davon einzureißen und auf Nimmerwiedersehen aus dir vorzujagen. Jesus sagt einmal, wenn dich dein Auge verführt zur Sünde, dann reiß es aus. Ist es deine Hand, dann hau sie ab. Vielleicht sind es andere Dinge in deinem Leben, wie Gier oder eine geheime Lüge, die niemand kennt. Süchte oder dunkle Gedanken oder Gefühle. Gehorsam ist das, was Gott von dir möchte, weil er dich frei machen möchte davon. Auch und gerade in diesen dunklen Ecken. Weißt du, heutzutage haben viele Menschen ein falsches Bild davon, was es heißt, Gott zu lieben. Sie denken, Gott zu lieben heißt, durch Methoden oder Musik oder bestimmte Stimmungen Gefühle in sich zu erwecken, dass einem ein kalter Schauer den Rücken hinunterläuft oder sowas. Aber weißt du, Gefühle kommen und gehen. Was ist denn Gottes Perspektive auf deine Liebe? Was sagt denn Gott, woran er erkennt, dass du ihn liebst? Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich nicht liebt, der befolgt auch meine Worte nicht. Für Jesus ist ganz klar, Gehorsam, das ist Liebe. Gott ist wie ein Ehemann, er möchte vor allem deine Treue in dem Ehebund, den er mit dir geschlossen hat. Ich glaube, die Botschaft ist klar. Gottes Gradmesser deiner Liebesbeziehung zu ihm sind nicht Gefühle, sondern Gehorsam, auch und gerade in den dunkelsten Ecken deines Lebens. Ich möchte zum zweiten Heilungswunder kommen. Heilung der Schwiegermutter. Im Gegensatz zur massenwirksamen Dämonenaustreibung mitten in der Synagoge auf der großen Bühne kommt dieses zweite Heilungswunder ganz privat, klein und demütig daher. In Vers 29 lesen wir, sogleich verließen sie die Synagoge und sie gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon und Andreas. Simon, das ist der Petrus. Er wird später Petrus genannt. Simons Schwiegermutter lag krank am Fieber danieder. Sogleich sagten sie ihm von ihr und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihm. Simon Petrus wohnte mit seinem Bruder, wie auch die anderen Jünger, in Kapernaum, nicht weit von der Synagoge. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus, der ja aus Nazareth stammte, bei ihnen übernachtete, während sie dort sich aufhielten. Er kommt nun mit seinen Jüngern nach Hause und findet die Schwiegermutter des Petrus krank. Jesus nimmt sie bei der Hand, richtet sie auf und das Fieber flieht wie der Dämon vorher. Alles muss weichen vor ihm, Krankheit, Dämonen, alles. Jesus ist gekommen, den ganzen Menschen herzustellen. Und dennoch ist diese Geschichte ganz anders und wir fragen uns, warum so ein unspektakuläres Wunder vom Evangelisten Markus aufgeschrieben wurde. Manche sagen, ja gut, der Evangelist Markus war eigentlich der Schreiber von Petrus. Eigentlich ist das Markus-Evangelium, das Petrus-Evangelium. Petrus hat Markus quasi seine Geschichten diktiert und hier haben wir eine ganz private Geschichte, die Petrus Markus erzählt hat. Aber ich denke, es gibt noch andere gute Gründe. Diese Geschichte zeigt nämlich bestimmte Facetten von Jesus, die ganz anders sind als die Dämonenaustreibung oder die Massenheilung. Wir lernen Jesus hier anders kennen. Erstens zeigt uns diese Geschichte die Demut Jesu. Eben haben wir doch seine große Autorität und Vollmacht gesehen und hier lernen wir ihn privat kennen. Ein Mensch, der nicht auf der großen Bühne wirkt, nicht mit Dämonen und Tod und Teufel kämpft, sondern der sich nicht zu schade ist, sich des Fiebers einer einfachen Frau anzunehmen. Diese persönliche Nähe, diese Sicht für den Einzelnen ist, was Jesus ausmacht. In Markus Kapitel 5 werden wir von einer Geschichte noch später lesen, wo Jesus mal über den See von Galiläa fährt. Er nimmt seine Jünger, geht in ein Boot, die fahren über den See, es ist eine lange Reise, kommt ein Sturm, sehr beschwerlich. Sie kommen auf der anderen Seite an, im Land der Gerasener. Dort tut Jesus eine Sache. Er wird einen einzigen Menschen heilen. Und dann kommen die Gerasener und schicken ihn fort und er packt seine Jünger, steigt in sein Boot und fährt zurück über den See. Riesige Reisen hin den See, zurück den See. Für was? Für einen Menschen. Für eine Person. Für diesen einen Menschen machte Jesus diesen ganzen Riesenaufwand. Und so eine persönliche, individuelle Geschichte haben wir hier. Es ist diese persönliche Seite, die wir hier kennenlernen, wie sich Jesus im stillen Kämmerlein auch der armen Schwiegermutter annimmt. Das Zweite, was uns diese Geschichte zeigt, ist, welchen Lohn die Nachfolge mit sich bringt. Etwas früher ging Petrus einen radikalen Schritt. Er verließ sein Geschäft, er verließ seine Freunde, er verließ seine Familie. Und hier erntet er den Segen. Und nicht nur er, sondern seine Familie, die sich sicherlich von der Entscheidung sehr beeinflusst sah. Denen ging es sicherlich nicht gut. Was mag seine Schwiegermutter gedacht haben, als sie erfuhr, dass der Ehemann ihrer Tochter diesem Jesus nachfolgt und wir wissen nicht, ob seine Ehefrau noch lebt, aber zumindest sie verlassen würde. Nun spürt sie am eigenen Leib die Segnungen, die es mit sich bringt, wenn man Jesus nachfolgt. Das Dritte, was wir in dieser Geschichte sehen, ist etwas im Verhalten der Schwiegermutter, die von Gott gesegnet wurde. Was genau tut sie als Reaktion auf ihre Heilung? Die Antwort ist, das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Die richtige Antwort auf Jesus Autorität und Macht ist Gehorsam. Die richtige Antwort auf Jesus Demut und persönliche Nähe ist der Dienst. Wem diente die Schwiegermutter? Ihnen, das heißt Jesus und seinen Jüngern. Und das ist mit Sicherheit kein Dienst mit so einem Gesicht, der sagt, oh, jetzt muss ich aber jetzt auch noch was machen für die, jetzt muss ich noch was für die Gemeinde Jesus tun und für die Jünger Jesu und das gehört halt dazu, sondern das war ein Dienst mit Freude, weil sie ein so großes Segens teilhaftig geworden ist. Der Dämon floh, weil er musste. Die Frau diente, weil sie wollte. Und ich möchte dich fragen, ist der Dienst für Jesus und für seine Nachfolger etwas, das dein Leben ausmacht? Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Größte unter euch, der sei euer aller Diener. Denn auch Jesus kam doch nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele Menschen. Und die Heilung der Schwiegermutter zeigt, dass Dienst aus Dankbarkeit entspringt. Der Dankbarkeit, dass wir was von Gott empfangen haben. Das kennt ihr doch auch, wenn ihr ein Geschenk bekommen habt zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder wann auch immer. Und es ist ein ganz besonders tolles Geschenk und ihr habt dieses Verlangen danach, diesem Menschen, der euch das Gute tat, auch etwas Gutes zu tun. Dienst ist kein Zwang, sondern der natürliche Ausdruck der Freude über Gottes Wirken. Und dazu möchte ich auch dich herausfordern. Mach dir bewusst, wie viel Gutes Gott dir in deinem Leben schon getan hat. Die Menschen, die er dir an die Seite gestellt hat. Wie oft er dir vergeben hat, wie oft er dich aus Nöten befreit hat, dir Gnade geschenkt hat. Das soll dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern die Freude in dir wecken zu sagen, ich möchte diesem Jesus dienen, ich möchte seinen Jüngern dienen, so wie diese Schwiegermutter. Und Gottes Reich hat dich so nötig. Gottes Reich braucht so viele treue Diener. Du hast solche Gaben mitbekommen, die kein anderer hat, die du einbringen kannst. Zum Beispiel in deiner Familie. Gibt es dort Dienste, die du übernehmen kannst, wo du Vater oder Mutter oder deinen Ehepartner entlasten kannst? Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die so einen großen Unterschied machen, die ihm zeigen, von dieser Liebe einfach mitgeben, die du von Jesus bekommen hast. Unaufgefordert die Wäsche einräumen, das Zimmer aufräumen, eine Blume aufs Kopfkissen legen. Es können so viele Dinge sein. Oder in deiner Gemeinde. Wie kannst du dort deine Gaben einbringen? Dein Dienst zählt. Und deine Fähigkeiten, die dir Gott dir gegeben haben, zählen. Und es ist gut, dass du dabei bist, wie die Schwiegermutter. Und vielleicht sagst du, ja, ich würde ja gerne dienen wie die Schwiegermutter, aber ich weiß nicht wie. Dann sage ich dir, bete darüber. Sag, ja, mir liegt es auf dem Herzen, Gott, diese Liebe, die du mir gegeben hast, weiterzugeben. An dich und andere. Dieser Petrus, den wir hier haben, schreibt einmal einen Brief an Christen. Und in diesem Brief schreibt er Folgendes. Dienet einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Die dritte Heilung, die wir hier haben, an diesem Tag, an diesem vollen Tag in Jesus' Leben, ist eine Massenveranstaltung. Im ersten Heilungswunder haben wir Jesus vollmächtige Autorität im Vordergrund gesehen und den Gehorsam des Dämons und des Menschen. Im zweiten Heilungswunder erlebten wir Jesus Demut und persönliche Nähe und den Dienst der Schwiegermutter. Nun im dritten Heilungswunder haben wir Jesus in einer ganz besonderen Situation. Denn es ist Abend geworden, lesen wir in Vers 32. Und als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Im Griechischen steht da sogar, versammelt sich vor der Tür. Und das bedeutet, es wurde immer mehr. Markus zeichnet hier ein dynamisches Bild, wie immer mehr Menschen herzuströmen. Es ist dunkel und sie tragen die Kranken und Besessenen vor die Tür von Simon, Petrus und Andreas und laden sie ab und sagen, Jesus, bitte heile sie. Und er heilt viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb Dämonen aus. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, im Griechischen ist es eine ganz besondere Konstruktion, die ich so noch nie woanders gelesen habe. Also Markus betont, es war extrem früh. Richtig, richtig, richtig früh. Ungewöhnlich früh. Stockfinster früh. Da stand Jesus auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden haben, sprachen sie, jedermann sucht dich. Er spricht zu ihnen, lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Plötzlich kommt die ganze Stadt herbei, um beim Einbruch der Dunkelheit ihre Kranken zu bringen. Und Jesus heilt sie und heilt sie und heilt sie und heilt sie bis in die Nacht hinein. Wir können uns fragen, warum kommen die Leute erst jetzt? Können die nicht schon früher kommen? Können die nicht schon mal irgendwann eher kommen? Die Antwort ist der Sabbat. Es ist verboten, am Sabbat eine Last zu tragen. Da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir werden im Kapitel 2 über die ganze Sabbatgeschichte noch näher sprechen, wenn wir uns über Vers 23 folgende unterhalten. Aber nur so viel sei erwähnt. Tatsächlich sagt der Prophet Jeremia, er kritisiert und sagt, was tragt ihr am Sabbat die ganzen Waren herum? Ja? Das wäre doch mal ein Sabbat, wenn ihr das mal nicht machen würdet, keine Lasten tragen würdet. Aber geht es ihm darum, dass die Menschen nicht anfangen, ihre kranken Tiere und ihre kranken Menschen auf den Rücken zu packen und zu einem Heiler zu bringen, zu einem Arzt zu bringen? Das ist doch nicht der Punkt von Jeremia. Der Punkt von Jeremia ist, dass die Leute nicht ihre Waren zu Markte tragen sollen. Sie sollen nicht arbeiten, nicht Geschäfte treiben an diesem Tag, sondern ruhen und vertrauen, dass Gott sie versorgt. Die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer hatten aber in ihrem komplexen Regelwerk aufgenommen, an diesem Tag darf man nichts tragen. Nichts und niemanden. Auch keine Kranken. Wenn ich laufen kann, Pech gehabt. Wer Fieber hat, Pech gehabt. Du bleibst zu Hause liegen. Tragen darf man nicht. Die jüdische Religion zu Jesus Zeit hatte den von Gott für den Menschen gegebenen Sabbat umgedeutet. Vollkommen umgedeutet und eigentlich missverstanden. Er war von einem Segenstag zu einem absoluten Wahnsinnstag geworden, an dem zum Beispiel Kranke nicht geheilt werden konnten, weil man sie nicht zu einem Arzt bringen konnte. Denn das war ja Arbeit und Lastentragen. Das Gute, das Gott gemacht hatte, hatte durch Menschengebote sich in sein Gegenteil verkehrt. Aber was tat Jesus? Er heilte viele und es müssen mehr gewesen sein, als er überhaupt zu heilen schaffen konnte, denn am nächsten Tag suchten sie ihn immer noch. Er aber hatte sich inzwischen zum Gebet zurückgezogen, als es noch sehr früh am Morgen war. Sein Rückzugsort lag fern der Stadt, fern der Menschen. Er wollte mit Gott allein sein. Und ich hoffe, dass wir heute uns auch daran ein Beispiel nehmen können. Jesus hatte einen echt vollen Tag. Ein Tag mit viel Arbeit. Er war Mensch und brauchte Schlaf wie du und ich. Aber ihm war diese Morgenzeit im Gebet mit seinem Vater wichtig. Weißt du, Gebet ist für Jesus nicht etwas, was er tut, wenn er Zeit übrig hat. Es ist etwas, was er tut, wenn er keine Zeit übrig hat. Martin Luther sagte einmal, dass er eine Stunde am Tag mindestens beten müsste, wenn er einen normalen Tag hat. Aber wenn er einen vollen Tag hat, viel zu tun, dann sind es mindestens 2 Stunden, die er beten muss. Wir haben am Anfang bereits festgestellt, dass die Menschen zu ihm kamen, weil sie Heilung wollten. Und Jesus ist darüber nicht begeistert. Als Petrus zu ihm kommt und ihn leicht zurechtweist und sagt, jedermann sucht dich, antwortet Jesus, wir müssen wegziehen, wir müssen woanders verkündigen, denn zum Verkündigen bin ich gekommen. Das ist der Kern seiner Tätigkeit, das Reich Gottes verkündigen, zur Umkehr aufrufen, nicht Fieber zu heilen. Denn Fieber kommen wieder und Dämonen kommen auch wieder, das lehrt Jesus. Gute Entwicklungshilfe ist nachhaltige Entwicklungshilfe. Helfen, es hilft einem Menschen nicht, ihm einen Fisch zu geben, das ist das berühmte Sprichwort, weil es ihm dann für einen Tag besser geht, sondern ihm beizubringen, ihn zu lehren, zu fischen. Natürlich liegt es Jesus am Herzen, Blinden das Augenlicht zurückzugeben, aber viel wichtiger ist ihm, dass die geistlich Blinden sehen und verstehen, dass sie von ihren Sünden umkehren und sich im Glauben an den Sohn Gottes hängen müssen. Wie viel besser wäre es für diese Menschen, wenn sie erkennen würden, was der Sabbat zum Beispiel wirklich ist. Wenn sie sagen, lehre uns über den Sabbat, wenn sie befreit würden von diesen vollkommen irrsinnigen Regeln der Pharisäer und Schriftgelehrten, was diesen Sabbattag angeht. Aber was wir darin sehen, in dieser Massendynamik ist, dass die Menschen Jesus missverstehen und das, was Jesus gibt, wichtiger finden als Jesus selbst. Das ist etwas, was sich durch alle Evangelien zieht. In Johannes Kapitel 4 zum Beispiel trifft Jesus die samaritische Frau am Brunnen. Er erzählt ihr von dem lebendigen Wasser und vom ewigen Leben. Was will sie? Sie sagt, gib mir alle Zeit solches Wasser. Dann muss ich nicht mehr hier zu diesem Brunnen kommen und die beschwerliche Arbeit auf mich nehmen, das Wasser hier runterzuholen und raufzuholen. Gib mir Wasser. Jesus sagt, lebendiges Wasser habe ich für dich. Und sie sagt, gib mir Wasser. Sie versteht, sie kommt zu Jesus aus den falschen Gründen, weil sie ihn nicht versteht. Johannes Kapitel 6, 2 Kapitel später haben wir die große Speisung der 5000. Die Menschen kriegen Brot von Jesus, kostenloses Brot, einfach mit dem Finger geschnipst. Die Brotvermehrung ist da für Menschenmassen. Was tun sie? Sie folgen ihm um den See herum und sagen, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus sagt ihnen, Leute, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Mich müsst ihr suchen. Ich bin das Brot. Und sie verstehen es nicht. Sie suchen ihn aus den falschen Motiven. Und hier ist es genau das Gleiche. Die Leute suchen nicht ihn, sie suchen Heilung. Es Sie haben ihn zwar direkt vor Augen, aber sie sehen ihn nicht, sie verstehen ihn nicht. Und das ist auch der Grund, warum Jesus immer wieder den Dämonen befiehlt, zu schweigen. Diese Leute würden überhaupt nicht verstehen, was die Dämonen da rufen. Dieser Dämon bezeichnet ihn als den Heiligen Gottes. Der Heilige Gottes ist ein Begriff aus dem Alten Testament für Krieger. Zum Beispiel Simson wurde der Heilige Gottes genannt. Was glaubt ihr, was die Menschen denken würden, wenn sie diesen Titel hören? Sie würden sagen, ein Prophet ist aufgestanden, ein neuer Simson. Hier ist der Kinnbacken, geh und schlachte die Römer ab. Ja? Deswegen befiehlt er diesen Leuten, diesen Dämonen zu schweigen, weil die Menschen nicht verstehen würden, was er ist und wer er ist. Aber wisst ihr, trotz alledem, und das ist eigentlich der Punkt dieses dritten Heilungswunders, trotz alledem, obwohl sie ihn nicht erkennen, obwohl sie ihn nur suchen wegen der Heilung, trotz alledem heilt er sie und heilt er sie und heilt er sie. In diesem dritten Heilungswunder sehen wir Jesus am Ende eines langen Tages, umgeben von einer Menge, die ihn nicht versteht, die nur Heilung von ihm will, ihn aber nicht. Und er ist barmherzig. Er wirft den Leuten nichts vor. Er schickt sie nicht weg. Er sagt nicht, was seid ihr alles für Idioten, geht weg von mir, ihr seid meiner nicht würdig, sondern er heilt sie bis in die Morgenstunden. Er sieht über all das hinweg und er verzeiht es ihnen, er wirft es ihnen nicht vor, er macht alle gesund. Wir haben den Jesus voller Autorität kennengelernt, der Gehorsam verlangt. Wir haben den Jesus voller Demut kennengelernt, der Dienst inspiriert. Und hier lernen wir Jesus kennen in aller Barmherzigkeit, in all seinem Erbarmen mit kaputten Menschen, mit seiner Gnade, mit denen, die nicht perfekt sind. Erinnert ihr euch noch an unsere Predigtreihe durch den Propheten Jona? Was war die Charaktereigenschaft, die diesen Propheten Jona so aufwühlte, ja erzürnte über Gott? Es war die Barmherzigkeit mit Sündern. Wie kannst du den Nineviten vergeben? Wie kannst du sie nicht zerstören? Hier haben wir diesen Gott unter Menschen wandelnd, mit genau diesen Eigenschaften, mit genau diesem Mitleid mit Menschen, das sie nie und nimmer verdient hätten. Weißt du, wie es mir manchmal am Abend geht, da denke ich, jetzt ist auch mal Schluss und jetzt ist mein Dienst vorbei und den ganzen Tag habe ich gearbeitet und jetzt bin ich auch mal dran. Und dann stehe ich beschämt vor so einem Tag im Leben meines Herrn, wie er gerungen hat für Menschen, die ihn wahrscheinlich schon auch ein bisschen genervt haben. Wie er sie heilte und segnete bis zum Schluss. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ich merke auch, ich habe diesen Jesus noch nicht gefunden. Vielleicht hast du dich noch nie aufgemacht, ihn zu suchen. Vielleicht merkst du aber auch, dass es dir so geht wie dieser Volksmenge. Du hast ihn gesucht, aber vielleicht aus anderen Gründen. Vielleicht, weil du Teil einer Gemeinschaft von Christen sein wolltest. Vielleicht, weil du so ein bisschen ins christliche Leben hineingeschlittert bist, durch deine Familie oder durch Freunde, weil dich die Musik anzog, die Kultur, dass dort irgendwie Ordnung herrscht, was es auch sein mag, irgendetwas. Aber du merkst, Jesus, diesen persönlichen Jesus, den hast du noch nicht gefunden. Dann sage ich dir, mach dich auf. Es ist nicht zu spät heute. Für ihn nicht. Er saß da vor der Tür von Petrus' Haus lange, als die Sonne untergegangen war. Und er nahm jeden an, der kam. Er hat keinen weggeschickt. Sag ihm, es tut mir leid, dass ich deine Segensgaben mehr achtete als dich, den Segensspender. Es tut mir leid, dass ich im Wasser gebadet habe und die Quelle nicht beachtet habe. Sag ihm, nun komme ich vor dich und jetzt will ich nur dich. Nimm alles, was mich abhält von dir und gib mir alles, was mich hinführt zu dir. Nimm mich dir und gib dich mir. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Unser liebster Herr Jesus, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Autorität und in deiner Demut hast du vor uns gestanden in dieser Predigt. Und ich bitte dich, Herr, dass sie uns zur Freude an dich treibt und zum Gehorsam und zum Dienst an dir und zur eifrigen Suche, dass wir alles lassen und dich alleine finden möchten. Mehr und mehr, immer mehr. Das bitte ich dich für mich und für jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns zum Abschied noch das Lied 55 singen.